Die Menschheit begann mit einer Grenzüberschreitung von Unschuld zur Erkenntnis. Erst nachdem Eva die verbotene Frucht mit Adam geteilt hatte, erkannten sie einander als ambivalente Wesen, die sowohl frei wie auch gebunden sind in ihrer Wahl zwischen Gut und Böse. Nachdem sie die Grenze zur Erkenntnis überschritten hatten, vertraute ihnen Gott nicht mehr. Er schickte sie in die Welt hinaus und ließ sie Kinder kriegen. Den Baum des Lebens aber ließ er von nun an von seinen Engeln streng bewachen. Die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies beschreibt den Übergang vom Unbeschriebenen in einen denkenden und handelnden Menschen, der innerhalb seiner Möglichkeiten im Bewusstsein seiner Sterblichkeit seine Welt selbst schaffen soll. Der christliche Gelehrte und Humanist Pico della Mirandola befasste sich zeit seines kurzen Lebens in der Renaissance mit einer allegorischen Auslegung des Buches Genesis. In seinem als Rede über die Würde des Menschen bekannt gewordenen Werk lässt der Gottvater zu seinem Geschöpf Folgendes sagen: Wir haben dir keinen bestimmten Wohnsitz, noch ein eigenes Gesicht, noch irgendeine besondere Gabe verliehen, o Adam, damit du jeden beliebigen Wohnsitz, jedes beliebige Gesicht und alle Gaben, die du dir wünschst, auch nach deinem Willen und nach deiner eigenen Meinung haben und besitzen mögest. Den übrigen Wesen ist ihre Natur durch die von uns geschriebenen Gesetze bestimmt und wird dadurch in Schranken gehalten. Du bist durch keinerlei unüberwindliche Schranken gehemmt, sondern du sollst nach deinem eigenen freien Willen sogar jene Natur dir selbst vorher bestimmen. Dem Menschen als einzigen Wesen hat der Schöpfer die Eigenschaft verliehen, nicht festgelegt zu sein. Er ist das Wesen, das sich selbst überhaupt erst entwerfen und gestalten muss. Denn sein charakteristisches Merkmal ist die Willensfreiheit. Adam und Eva konnten wählen, ob sie ihrer Neugierde nachgeben oder lieber unwissend bleiben. Aber erst durch ihre Neugierde konnte das Menschengeschlecht entstehen. Ein Menschengeschlecht mit einem Bewusstsein, welches sich in jeder Minute seines Lebens entscheiden kann, ja sogar entscheiden muss zwischen Gut und Böse. Die Last der Verantwortung, wer wir sind und wer wir sein wollen, liegt allein bei uns, solange wir im Diesseits existieren. Der Tod als Grenze und zugleich als Übergang wird allein durch Gott Vater in die Hoffnung verwandelt, dass es drüben weitergeht, da uns der Baum der Unsterblichkeit verwehrt bleibt.
Thank you.
Als Menschen sesshaft wurden, fingen sie an, Mauern zu bauen und Grenzen zu befestigen. In Mesopotamien ließ der sumerische Herrscher Sulgi schon im 3. Jahrtausend vor Christus einen knapp 300 Kilometer langen Wall aus Lehm errichten, um seine Untertanen vor Überfällen anderer Völker zu schützen. Die Römer hatten den Limes, der ihr ausgedehntes Reich markieren sollte. Die Chinesen bauten die längste Mauer der Welt. Im Mittelalter entstanden wehrhafte Burgen. Manche Herrscher beanspruchten ein Territorium aufgrund natürlicher Grenzen. Erst im 17. Jahrhundert, nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, sprach man generell von nationalen Grenzen in Europa. Spezifischer definiert wurden sie erst Anfang des 19. Jahrhunderts, nachdem Napoleon besiegt war, der durch seine Feldzüge die Herrschaftsverhältnisse massiv durcheinandergewirbelt hatte. Unbedingt erwähnen möchte ich die bahnbrechenden Erkenntnisse der astronomischen Forschung im 17. Jahrhundert. Das kopernikanische Weltbild setzte sich durch. Die Erde galt nicht länger als Mittelpunkt der Gestirne, sie wurde zu einem Planeten unter anderen. Das als unantastbar geltende Diktum vom geozentrischen Weltbild wurde in Frage gestellt und schließlich von Kepler, Galilei und Newton widerlegt. Mit Teleskopen schaute die Wissenschaft weit über die bewohnte Welt hinaus. Mit Mikroskopen tauchte sie ein in die kleinsten Zusammensetzungen der Materie. Die Grenzen des Sichtbaren wurden aufgehoben und bis in unsere Zeit schier ins Unendliche verschoben. Hightech-Teleskope im Weltall können mittlerweile unvorstellbare Distanzen von 13 Milliarden Lichtjahren überwinden. Es brauchte Mut, sich gegen die Machtstrukturen zu stellen, die daran interessiert waren, die Vorherrschaft der Erde über die Gestirne im All weiter zu behaupten. Der britische Philosoph Bertrand Russell hat über Interessenskonflikte treffend gesprochen. Die Wissenschaftler bemühen sich, das Unmögliche möglich zu machen. Die Politiker bemühen sich oft, das Mögliche unmöglich zu machen. Am ersten Weihnachtstag im Jahr 1914 waren keine Forscher am Werk, sondern zumeist einfache Soldaten und Offiziere, als das Unmögliche geschah. In einem Brief an seine Mutter schrieb der britische Offizier Captain Alfred Duggan Chater, was er da sah. Ich glaube, ich habe heute einen der außergewöhnlichsten Anblicke gehabt, den man sich vorstellen kann. Gegen 10 Uhr morgens sah ich von meinem Unterstand aus einen mit Armen wedelnden Deutschen sowie zwei weitere, die aus ihrem Schützengraben kletterten und auf uns zukamen. Wir wollten schon auf sie feuern, als wir sahen, dass sie unbewaffnet waren. Also ging einer von unseren Männern zu ihnen hin und binnen 2 Minuten wuselten zwischen den Gräben Soldaten und Offiziere beider Seiten, schüttelten sich die Hände und wünschten sich fröhliche Weihnachten. Die Männer liefen laut dem Offizier völlig gelöst und frei über die Wälle und organisierten ein gemeinsames Begräbnis für die Toten beider Seiten, die im Niemandsland zwischen den Schützengräben gestorben waren. Wir tauschten Zigaretten und Namen aus und noch mehr Leute machten Fotos, berichtet der junge Offizier weiter. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht. In jedem Fall aber werden an Neujahr die Waffen erneut schweigen, da die Deutschen unsere Fotos sehen wollen. Chater war Offizier der britischen Armee. Mit seiner Einheit lag er 1914 an der Westfront. In den Gräben gegenüber lauerten die deutschen Soldaten. Bei Ypern in Flandern und südlich davon hatten sich die Briten auf etwa 50 Kilometern eingegraben. Noch in den Wochen zuvor hatten hier heftige Gefechte getobt. 160.000 britische Soldaten waren bereits gefallen. Frankreich und Deutschland verloren je über 300.000 junge Männer in den ersten Monaten. Doch von Kampfhandlungen konnte an diesem Weihnachtstag des ersten Kriegsjahres nicht die Rede sein. In Großbritannien erschienen Presseberichte, teilweise mit Gruppenfotos, mit Umarmungen. An einem Frontabschnitt wurde spontan Fußball gespielt. Wie wir wissen, hatte diese beispiellose Aktion leider keinen Langzeiteffekt, denn bald kamen die Restriktionen der Politiker und Generäle, die ein absolutes Verbot für weitere Treffen unter Drohung mit dem Kriegsgericht erließen. Nur für kurze Zeit war es den Soldaten und Offizieren gelungen, die Grenze zwischen Feind und Freund zu überwinden. Im Kampf gegen verfestigte Grenzen gibt es immer jemanden, der einen Stein ins Rollen gebracht hat. Leute, die unseren Horizont verschoben haben. Unsere Welt wird immer größer. Ich meine, wir leben in einer Zeit vielfältigster Bewegungen. Die Art, wie wir in unserer westlichen Welt Frauen sehen, hat sich stark verschoben. Noch vor 100 Jahren, in Ländern wie der Schweiz, vor 50 Jahren, durften Frauen nicht wählen. In Deutschland zum Beispiel durften Frauen ohne die Zustimmung ihres Mannes bis 1977 keinen Beruf ausüben, bis 1958 kein eigenes Bankkonto haben. Das waren selbstverständliche Begrenzungen innerhalb einer Ehe. Es gab viele führende Frauenfiguren, die teilweise unter Einsatz ihres Lebens oder unter der drohenden Gefahr, im Gefängnis zu landen, rechtliche Grenzen gesprengt haben. Frauen heute sind zwar im Beruf teilweise immer noch benachteiligt, können aber ein vollkommen selbstbestimmtes Leben führen und unsere Gesellschaft genauso mitbestimmen wie Männer. Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten lebten in höchster Gefahr, ihre Neigung war von Staats wegen verboten. Heute sind sie gleichgestellt und dürfen heiraten. Begonnen hatte der Kampf am 28. Juni 1969 mit einem Aufstand gegen eine der häufigen gewalttätigen Razzien der Polizei in einer Bar in der Christopher Street von New York. Schon vom ersten Jahrestag an wurde mit einem Straßenumzug an dieses Ereignis erinnert. Daraus ist eine internationale Tradition geworden. Jeden Sommer gibt es in zahlreichen Städten der Welt eine Demonstration für die Freiheit sexueller Orientierungen. Heute schätzt man die Teilnehmerzahl am Christopher Street Day weltweit auf über 100 Millionen. Eine Frau namens Rosa Parks setzte sich am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama, in die vordere Reihe eines Busses, die im Zuge der strikten Rassentrennung für Weiße reserviert war. Als sie sich weigerte, den Platz freizugeben, wurde sie verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Ihre Initiative war der Beginn einer Bewegung, angeführt von Martin Luther King, die schließlich die Aufhebung der Trennung von Schwarzen und Weißen in allen öffentlichen Einrichtungen erwirkte. Dass Kämpfe um Gleichstellung und gegen Diskriminierung keineswegs abgeschlossen sind, zeigen die aktuellen Ereignisse in Amerika. Darüber hinaus gibt es traurigerweise immer wieder Bestätigungen dafür, wie Vorurteile in den Köpfen der Menschen weiterleben. Der Traum von der Auflösung nationaler Grenzen hat sich in Europa durch den Zusammenschluss der Länder Anfang unseres Jahrhunderts realisiert. Nachdem in Deutschland der eiserne Vorhang geplatzt war, setzte sich die Initiative fort. In einer Erklärung des Europäischen Rats von 2001 heißt es: Die einzige Grenze, die die Europäische Union zieht, ist die der Demokratie und der Menschenrechte. Seit Beginn der Flüchtlingsströme, die aus den Krisen, Krieg und Hunger geschüttelten Gebieten nach Europa drängen, ist unser europäischer Gedanke ins Wanken gekommen. Demokratie und Menschenrechte sind auf dem Prüfstand. Während man in Europa immer noch über eine mit den Nachbarn gut abgestimmte Einwanderungspolitik und über neue wirtschafts- und machtpolitische Weichenstellungen verhandelt, entstehen internationale Initiativen von zivilcouragierten Freiwilligen, die aus rein humanistischen Überlegungen mithilfe von Spenden Schiffe organisieren und nach in Seenot geratenen Flüchtlingsbooten Ausschau halten. Trotz Strafandrohungen kreuzen sie in internationalen Gewässern, um Menschenleben zu retten. Ihre Aktionen zum Abschluss zu bringen, erweist sich oftmals als zusätzliche Herausforderung. Im letzten Jahr bekam die Kapitänin der Sea-Watch 3, eine junge Frau namens Carola Rakete, wochenlang mit 53 geretteten Flüchtlingen an Bord keine Genehmigung, um einen sicheren Hafen anzulaufen. Schließlich widersetzte sie sich dem Verbot der italienischen Behörden und brachte die inzwischen verzweifelten Menschen nach Lampedusa. Sie wurde kurzzeitig festgenommen, aber nach 3 Tagen von der italienischen Untersuchungsrichterin freigesetzt. Mauern und Grenzen, so meine ich, sind auf lange Sicht keine Problemlöser. Sie schüren Angst und begünstigen Feindbilder. Bewunderungswürdig sind die Helden der Geschichte und der Gegenwart, die fähig sind, nach einem Ideal zu handeln, das mehr ist als das eigene Selbst und dessen Sicherheit. Solche Helden existieren nicht in einem Vakuum. Es braucht die kleinen Schritte aller, um diesen gesellschaftlichen Wandel möglich zu machen.
Thank you.